Ja, voll cool, dass ich heute wieder da sein darf. Ich habe eine Botschaft vorbereitet und ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Es ist zu cool, wie manchmal solche Botschaften mit vielen Menschen gemeinsam erst entstehen. Und der Erste, der dazu beigetragen hat, war ein Telefonat, das ich mit jemandem aus der Gemeinde geführt hat. Und das hat so dazu geführt, dass wir die Idee hatten, das vielleicht mal in eine Predigt zu fassen. Dann habe ich trotzdem irgendwie gedacht, dass es macht irgendwie alles noch keinen richtigen Sinn. Dann habe ich die Predigt geschrieben und hat angefangen, ein bisschen mehr Sinn zu machen. Ich rede einfach mal weiter, lasst euch nicht ablenken. Aber eigentlich jetzt gerade erst so im Lobpreis und mit dem offenen Mikro ist es voll ins Rund geworden. Da muss man manchmal Nerven haben, wenn man Gott so vertraut, ja, dass das so in den letzten paar Minuten dann vielleicht noch rund wird, die Nummer. Aber hat gepasst. Ja? Also es kann auch sein, dass wir. Danke. Besser, oder? Es kann auch sein, dass wir vielleicht dann hier nochmal an der einen oder anderen Stelle stolpern, aber ich wollte einfach das jetzt so lebendig wie möglich machen, weil das nämlich genau da reinpasst in das, was wir gerade gesprochen haben. Es geht nämlich ums Thema, wie wir miteinander leben. Und dabei soll es eigentlich hauptsächlich darum gehen, ums Urteilen und ums Verurteilen. Und wir haben gerade die ganze Zeit, habt ihr es gemerkt, vielleicht merkte man das nur so, wenn man so auf die Predigt vorbereitet ist, aber es ging die ganze Zeit ums Urteilen, ums Nicht-Verurteilt-Werden von Gott. Und es hat einfach perfekt reingepasst, ja. Und also meine Erkenntnis ist heute aus dem, was ihr bisher gesagt habt, Gott verurteilt mich nicht. Amen. Gott verurteilt dich nicht. Und ist auch ein Vers, den ich in meiner Predigt drin hatte eigentlich, aber den ich jetzt vorziehe aus Römer 8. Ihr kennt mich ja. Ich kenne ja nur das Kapitel. Der Peter hat es vorher nämlich auch zitiert, nur ohne es zu nennen. Römer 8, Vers 1, Moment, nicht 1, Vers 8. 8, Vers 1 wollte ich eigentlich. Müssen wir denn doch noch damit noch rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Oder in der Hoffnung für alle steht, wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Das ist doch eine gute Nachricht. Ich brauche mir also darüber keines Gedanken mehr machen. Nur habe ich das Gefühl, im Zusammenleben leben wir das manchmal nicht so, wie Gott das lebt. Ja, also Gott hat quasi diese Brille auf, nein, eigentlich besser war das Bild vorher mit dem Testzentrum. Gott hat kein Testzentrum, wo er sagt, nein, du kommst nicht rein, sondern er kennt dich durch und durch. Er braucht gar keinen Test mehr machen. Und trotzdem sagt er, ich verurteile dich nicht, aufgrund von Jesus. Ja? Und trotzdem kommt seine Liebe bei uns an. Und wir sind eigentlich dazu ja aufgerufen, auch uns untereinander zu lieben und untereinander ein gutes Verhältnis zueinander zu haben und diese göttliche Liebe sozusagen auszustrecken, auch an unsere Mitmenschen. Aber manchmal habe ich das Gefühl, tun wir das nicht, weil wir uns gegenseitig verurteilen. Wir kommen da nachher noch genauer drauf. Ich habe auch vor allen Dingen immer das Gefühl, das ist so die Kehrseite der Medaille, dass wir uns häufig verurteilt fühlen. Das, was wir sprechen uns ja zu, dass Gott uns nicht verurteilt, das ist total gut, aber wir fühlen uns manchmal ja trotzdem immer noch verurteilt und das kommt vielleicht auch manchmal von anderen Menschen einfach, ja, oder dass wir denken, was denkt dann der, wenn ich das mache? Ja? Meine Frau reißt mir den Kopf runter, ja, tut sie aber nicht, ja? Oder was denken die in der Gemeinde, wenn ich dies oder das sage oder wenn ich mich so oder so anziehe. Also ich komme einfach von meiner Geschichte her, ich bin extrem so geprägt. Also ich mache mir ganz viel Gedanken darüber, was für Gedanken machen sich die anderen über mich. Mir hat es ganz arg geholfen, dass Gott mich nicht verurteilt, aber dieser Aspekt, dass Menschen es vielleicht tun könnten, ist immer noch da. Und vielleicht geht es nur mir so, aber okay, danke. Ja. Aber ich hab den Eindruck, dass es so universal ist. Und die Frage ist, wo kommt das her? Ich habe das Gefühl, dass es ein gelerntes Denken ist. Also ich habe zum Beispiel als Jugendlicher war ich mal ein bisschen sportlicher. als jetzt. Und da habe ich viel Volleyball gespielt und ich wollte unbedingt in eine Auswahlmannschaft kommen. Und da gab es so ein Auswahltrainingswochenende, ein längeres Wochenende, wo du dich quasi unter Beweis stellen musstest. Und am Ende haben sie gesagt, du ja, du nein, du ja, du nein. Und da war ich mit knapp 14 und da wurde dann auch gesagt, ja, also ihr müsst wissen, wir beurteilen euch die ganze Zeit. Es geht nicht nur darum, was ihr beim Training abliefert, sondern halt auch, wie ihr miteinander umgeht, euer Sozialverhalten und so weiter und so fort. Und ich war so, ich bin die ganze Zeit unter Beobachtung. Ja, ja, das hat sich so eingeprägt, dass, dass alles, was du tust, irgendwo gesehen wird und irgendwo auch beurteilt und einsortiert wird. Das Gleiche ging auch so ein bisschen so weiter im Bereich Tanzlehrer sein. Ja, wenn man Tanzlehrer ist oder wenn man irgendwo mit vielen Menschen arbeitet, wenn man, vielleicht auch, weil man Lehrer ist, hat man auch den Gedanken, wie komme ich jetzt an? Ja, und das ist was, was einen total hemmt und lähmt und in sich zusammen cringen lässt. Ja. Und auf der anderen Seite habe ich das auch dadurch gelernt, dass, deswegen sind da Autos drauf, weil wir bei Autofahrten häufig meine Eltern schimpfen gehört haben über Fehler, die andere machen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch macht. Oder ihr solltet das nicht tun, wenn eure Kinder dabei sind. Ja, der hat mir die Vorfahrt genommen und dann ist es gleich, ich muss euch das nicht vormachen. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, und im Auto ist man so in so einer geschützten Zone, da hast du ja immer recht. Ja, also ich habe noch nie jemanden fahren sehen, außer mich dann jetzt, weil ich das so gelernt habe aus der Kindheit, habe ich versucht, es bei mir umzustellen, noch nie jemanden fahren sehen, der so, oh shit, Entschuldigung, ich habe dir die Vorfahrt genommen. Ja, also das sagt niemand, sondern man meckert immer auf die anderen. Die anderen sind immer irgendwie schuld. Und das ist im Auto so total einfach. Und auf Autofahrten kam dann auch so, kamen auch dann die Vorurteile raus. Ja, also bestimmte Kennzeichen fahren besonders schlecht. Wusstet ihr das? Ja. Zum Beispiel Offenburger, da haben meine Eltern immer gesagt, ohne Gehirn. Ja. Und das hat sich irgendwie immer wieder bewahrheitet. Ja. Wie bitte? Weiblinger im Schwarzwald. Keine Ahnung. Oder Balinger, BL. Das ist immer bin langsam. Ja. Okay, schon aufpassen. Ja. Und ja, also dann kamen die Holländer mit ihren Wohnwagen, ja, die Käseköppe, die da wieder alle unterwegs sind. Dann hast du auf dem Parkplatz vielleicht Polen, dann sagen wir, oh, jetzt müssen wir das Auto doppelt gut abschließen, ja, weil könnte ja jemand das Auto klauen, ja, oder das sind Belgier und dann schreit mein Vater uns noch hinterher, passt gut auf die Kinder auf, ja, weil wisst ihr noch, da gab's mal so einen Skandal in Belgien mit Kindesmissbrauch und also meine Eltern haben das nicht böse gemeint und ich glaube auch, dass sie einfach das halt irgendwo ja auch ein bisschen als Spaß verstanden haben, aber das ist ja im Prinzip extrem diskriminierend. Ja? Und eine Diskriminierung ist ja ein Vorurteil. Also verurteile ich ja quasi auch da schon wieder irgendjemanden. Und ich habe mich mit dem Thema Diskriminierung eine Weile beschäftigt, die letzten Monate, und festgestellt, dass es viel, 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 viel früher losgeht, als wir uns das denken. Ich darf noch mal kurz den Markus, meine Frau reißt mit dem Kopf runter. Ja? Bleibt in unseren Köpfen drin, dass seine Frau auf seine Schulter springt und im Kopf runter. Wissen wir ja alle, dass sie das nicht tut. Ja? Ja, du musst dir das halt vorstellen, wie du so. Okay, Anja, alles klar. Ja, also gut, dass sie es richtig gestellt hat. Ist ja voll wichtig, ja, dass sie das nicht macht. Aber ich bin Tanzlehrer, ja. Ich bin Tanzlehrer. Da gibt's dann so Sprüche so, ja, die Männer, die kriegen dann nachher auch noch mal ein Bier an der Bar, ja. Und so, das ist so das Vorurteil, ja, dass Männer kommen ja einfach nur wegen Bier trinken zum Tanzen. Das ist doch auch diskriminierend. Warum sonst? Ja. Gut, danke, dass ihr das Vorurteil auch noch stärkt da hinten in der Runde. Super gemacht. Man nimmt seine Rolle an. Ja, ja, genau. Und also ich habe einen Bericht gesehen zum Beispiel über Frauendiskriminierung und ich denke mir so, ja, okay, jetzt kommt's wieder. Ja, aber es war schon ein bisschen erschütternd, weil es wurde nachgefragt bei Medizinherstellern, die Nebenwirkungen, die auf Tablettenboxen sind häufig nur für Männer getestet. Das gewusst? Also Die haben dann nachgefragt bei verschiedenen Pharmafirmen und eine Antwort war, das ist bei Frauen, also man testet es ja an männlichen Ratten und es ist bei weiblichen Ratten viel zu schwer zu testen wegen dem Menstruationszyklus. Und da war dann die Empörung riesig in dem Bericht, den ich gesehen habe, weil die gesagt haben, ja, die Frauen haben aber auch einen Menstruationszyklus. Und das muss doch dann mit berücksichtigt werden. Und habt ihr gewusst, dass außer Volvo fast kein Autohersteller signifikant genug Tests macht für Sicherheit für Frauen? Es gibt einen weiblichen Crashtest-Dummy, aber der kommt sehr, sehr selten zum Einsatz und der ist nur 1,60 groß. Da passe ich rein. Fügst du dich auch in deine Rolle? Ja, also so, wo ich gedacht, krass, Diskriminierung ist ja relativ krass verankert eigentlich, ja. Dann habe ich noch ein tolles Video gesehen, wo ein Experiment gemacht wurde. Waren vier ausländisch aussehende Menschen, zwei Frauen, zwei Männer unterschiedlichen Alters. Und die standen auf so Bahnen, auf so vier Bahnen, und da waren 10 Probanden auf der anderen Seite. Und dann wurde denen eine Aussage vorgelesen, die einer von den vier getroffen hat. Und dann sollten sie sich quasi vor denjenigen hinstellen, wo sie denken, der hat das gesagt. Und die Aussagen fingen ganz harmlos an. Und dann kamen so Sachen wie, zu meiner Geburt wurde meiner Familie ein Dromedar geschenkt. Und dann haben die sich so verteilt und haben das dann begründet, weswegen sie das denken, warum das so war. Dann kam, ich habe ein Buch geschrieben. Und dann hat man dann halt natürlich gesagt, ja, sie sieht halt intellektuell aus oder sieht so aus, als hätte sie was zu sagen. Aber die vier Leute durften nichts dazu sagen. Sie haben dann nur bestätigt oder dementiert, dass sie es waren oder nicht. Dann kamen Aussagen wie, als Kind wurde von Rechtsradikalen unser Haus abgebrannt. Und es wurde wieder vor die Position gestellt und die Hand wurde gehoben. Dann kamen Aussagen wie, ich war radikal, standen sie komplett alle bei der Falschen. Und manchmal waren Übereinstimmungen da, manchmal waren keine da. Und ich dachte mir so, okay, das Experiment ist irgendwie lahm. Und dann kam, ich bin blind. Und dann waren die 10 so ein bisschen geschockt, so, hä? Ich weiß gar nicht, wo wir uns jetzt hinstellen sollen bei den vier Menschen, die da vorne stehen. Kam so klar auf, dass sie das nicht beurteilen konnten bisher, vom Äußeren her. Und es kam, ich bin homosexuell. Und es kam, ich war früher radikal. Und es kam, ja, also Aussagen. Und ich dachte immer, das würde auf die Diskriminierung hinzielen, aber eigentlich war das Nachgespräch das Entscheidende, dass die Probanden, also diese 10 Personen, die dann begründen mussten, weswegen sie irgendwo standen, eigentlich nur aufgrund von Äußerlichkeiten ja begründen konnten, warum sie gedacht haben, dass derjenige dies, das ist. Wir treffen sozusagen ein Vorurteil von dem, was wir von jemandem sehen können. Ah. Und Jesus sagt über uns eigentlich, urteilt nicht über andere, damit Gott euch nicht verurteilt. Denn so wie ihr jetzt andere verurteilt, werdet auch ihr verurteilt werden. Vorurteile oder auch manchmal Handlungsweisen, die wir vielleicht nicht verstehen. Warum macht der eine dies oder das? Und ich weiß nicht warum und bin dann empört und urteile innerlich über jemanden. Warum siehst du jeden kleinen Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken an deinem eigenen Auge bemerkst du nicht. Das ist eine gute Frage, die Jesus uns da stellt, und die würde ich gerne weiterleiten. Warum urteilen wir über Menschen? Habt ihr eine Idee? Selbstschutz? Orientierung. Also Gefahr und Selbstschutz. Ich weiß nicht, ob das der Ton für die Videoübertragung rüberkommt, deswegen erzähle ich nochmal nach. Also Selbstschutz, Gefahreneinschätzung. Um sich selber besser zu fühlen als der andere. Dann bin ich ja der Bessere. Okay, guck mal, was die machen. Ja. Selbstgerechtigkeit. Ja. Weil wir es vorgelebt bekommen haben, dass man urteilt über andere.
Okay. Dass man Dinge oder Situationen urteilt. Oder vielleicht auch verurteilt.
Vereinfachung. Schubladendenken. Meinst du? Ist es, also alles super, was ihr sagt. Und das passt ja auch total ins Bild. Was nochmal? Abgrenzung. Abgrenzung ist super noch spannendes Thema, weil das hat, kann ja auch unterschiedliche Gründe haben. Das kann ja der Selbstschutz sein oder auch mit Sicherheit zu tun haben. Ich will nicht über diese Grenze treten, ja, und deswegen möchte ich auch nicht, dass du über diese Grenze trittst. Jesus sagt, nochmal? Bedürfnis nach Gerechtigkeit. Aha. Gott spielen. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, das in unserem Herzen ist. Ja. Wollte Gott, dass wir von dem Baum essen? Ich finde es spannendes Thema, weil Gott wollte nicht, dass wir von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse essen. Der wollte gar nicht, dass wir uns damit beschäftigen, was gut und böse ist und damit dieses Urteilen überhaupt erst anfangen. Und alles, was ihr gesagt habt, super, genau richtig. Warum urteilen wir? Und trotzdem hat Jesus gesagt, wir sollen das nicht machen. Der kennt uns aber schlecht. Ich habe ein spannendes Erlebnis gehabt mit meiner Tochter. Und zwar, also eigentlich muss ich dazu noch das Bild zeigen. Wir waren auf der Autobahn unterwegs. Uns geht wieder ums Autofahren. Und ich bin beim Autofahren sehr bedacht, dass ich niemandem irgendwas Böses tue, weil ich ja gelernt habe, dass man dafür verurteilt wird. Und meine Frau, die Scheibe war dreckig und ich habe dann gesprüht auf der Autobahn. Mittlere Spur. Bisschen Regen, aber es war halt große Insekt. Auf einmal kam Sonne ein bisschen so schräg und dann musste ich halt irgendwie gucken, dass ich was sehen kann. Seht ihr schon, ich rechtfertige mich. Dann habe ich gesprüht in der Mitte von der Straße, um was zu sehen. Meine Tochter hinten, nochmal! Ich so, ja, klar, der Kleine macht schon eine Freude, gell? Mach nochmal. Sprühen, wusch, 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 wusch. Ich so, guck in den Rückspiegel, dann kommt von hinten, nochmal! Ich guck in den Rückspiegel, denk mir, okay, was denken die jetzt von mir? Wenn ich jetzt noch ein drittes Mal sprühe, denken die, ich bin blöd oder was? Naja, egal, der Juna zuliebe. Pff, und nochmal, ja. Und dann haben wir das halt noch eine Weile getrieben. Irgendwann habe ich dann gesagt, nee, jetzt ist mal gut. Aber es war so kurz dieses Gefühl, was denken die anderen über mich, wenn ich jetzt ein drittes Mal sprühe? Ist das albern, oder? Und dann waren wir im Europapark, mal wieder, mit meiner kleinen Tochter. Und wir müssen ja ab 6 Jahren müssen wir eine Maske tragen, und zwar die ganze Zeit am besten. Und die Juna ist so, wenn alle eine Maske tragen, dann will sie ja auch eine Maske tragen. Das sind halt Kinder. Ja? Ich will auch eine Maske. Ja. So, und dann kriegt sie halt so eine kleine, süße Kindermaske. Und dann stehen wir halt in den Warteschlangen und du siehst die Blicke von den Menschen. Und natürlich denken die sich, Gott, sind die bescheuert, guck mal. Warum trägt die Kleine eine Maske? Sind die blöd? Die tun ihren Kindern was an. Und dann stand ich immer so in der Reihe und wenn ich das gemerkt habe, dass die gucken, habe ich immer gesagt, Juna, du kannst die Maske ruhig absetzen. Und dann ist ja völlig egal, wie sie reagiert, ich bin auf jeden Fall raus. Ja? Und dann sagt die Juna, nein, ich will sie behalten. Okay, alles klar. Ja, dann passt. Oder sie sagt, okay, und dann machen wir sie halt weg. Aber ich habe den inneren Drang, das klarzustellen mit den Leuten, die vor und hinter uns stehen, dass ich das nicht mit ich habe nämlich das Gefühl, dass dieses Urteilen über andere auch ein bisschen zugenommen hat mit diesen ganzen Corona-Regeln. Ja? Weil wir sind ja, also ich bin ja nicht der, der die Regeln am allerbesten einhält von allen. Ja? Aber das weiß ich vor allem deswegen, weil ich ja die anderen beobachte. Man sieht ja, wie sich die anderen an die Regeln halten. Vielleicht kennt ihr das aus dem Kindergarten. Ja? Da kommt die kleine Juna zur Frau Maurer und sagt, Frau Maurer, der Sebastian hat sich viel zu kurz die Hände gewaschen. Ja? Und dann sagt die Frau Maurer, ja, hast du dir denn die Hände gewaschen? Oh, nee, nur zuguckt. Ja? Könnte sein, oder? Könnte sein.
Wo war ich jetzt? Hände waschen, Regeln einhalten. Genau, ja genau. Und dann geht man irgendwo, jetzt geht's gerade, wo es wieder geöffnet ist, ist wieder toll, weil es gibt wieder neue Regeln, wofür man andere verurteilen kann, dass die irgendwas falsch machen. Weil du kannst zum Beispiel, wenn du essen gehst und die kontrollieren nicht genau, dass du deinen getesteten Nachweis hast, dann denkst du dir, warum haben denn die das jetzt nicht genau kontrolliert? Ja? Oder dann sitzt hier in der S-Bahn einer gegenüber und der hat die ganze Zeit die Nase über die Maske rumgehalten. Ja? Wie wir auf einmal alle Experten waren fürs Maskentragen. Ja? Also der, aber die Maske gehört über die Nase. Ja? Und dann, also ja, war ja wieder klar. Ja? Und wir und ich urteile über jemand anders. Oder ganz heißes Thema: Warum lässt er sich impfen? Warum geht er zu einer Impfung? Ja, zum Beispiel habe ich ein Video geschickt bekommen von einem Prediger, der gesagt hat, die Christen, die sich impfen lassen, ja, das sind die, die höchstwahrscheinlich auch später das Mal des Feindes annehmen in der Offenbarung, weil wir quasi bereit sind, Modifikationen an unserem Körper vorzunehmen. Und das ist wirklich ein guter Freund. Wirklich ein guter Freund. Und auf der anderen Seite könnte man ja sagen, ja, ich kann ja nicht von der Kanzel über Heilung predigen und göttliche Heilung in meinem Leben akzeptieren oder das erstrebenswert finden und für Heilung beten und auf der anderen Seite hole ich mir einen Impfstoff. Ich kann aber auch genauso gut auf der anderen Seite sagen, wenn du denkst, dass Gott dich beschützt und dich immer behütet, warum hast du dann Angst vor Nebenwirkungen von der Impfung? Also, verstehe ich dann auch nicht. Ja? Und die Frage ist, wie kommen wir aus diesem Teufelskreis raus, uns ständig zu verurteilen, für uns verurteilt zu fühlen, ständig über andere so nachzudenken, wie die sich an die Regeln halten oder nicht an die Regeln halten. Wie komme ich da raus? Ich will das machen, was Jesus gesagt hat, nämlich nicht über andere urteilen. Und ich will, so wie Gott die Menschen sieht, sehen. Ich will sie in Liebe sehen und in der völligen Vergebung, die für sie verfügbar ist. Und ich will sie in der Barmherzigkeit sehen, wie Gott sie auch sieht. Und ich will das tun, was Jesus gesagt hat, nämlich meinen Nächsten lieben wie mich selbst. Und ich habe so das leichte Gefühl, dass Vorurteile oder Verurteilungen nichts mit Lieben zu tun haben. Im Römerbrief steht, nehmt auch den ohne Vorbehalte an, dessen Glaube noch schwach ist und der meint, bestimmte Speisevorschriften befolgen zu müssen. Verwirrt ihn nicht noch dadurch, dass ihr über unterschiedliche Ansichten streitet. So essen die einen guten Gewissens alles, während andere meinen, kein Fleisch essen zu dürfen. Niemand sollte deswegen auf die verächtlich herabschauen, die bestimmte Speisen meiden. Diese wiederum dürfen niemanden verurteilen, weil der alles ist. Denn Gott hat jeden einzelnen von ihnen in seine Gemeinschaft angenommen. Ich finde, es ist ein Knaller. Ich finde, diese paar Verse sind so ein krasser Gamechanger, weil sie sagen, also Punkt 1, ihr seid alle angenommen. Punkt 2, es kann sein, dass du aus Gründen, wie zum Beispiel einem noch zu schwachen Glauben, dazu tendierst zu sagen, ich esse das lieber nicht, weil ich weiß nicht, ob ich das darf oder nicht. Das kommt ja aus der jüdischen Vergangenheit. Wenn ihr euch an meine letzte Predigt erinnert, dann haben wir ja darüber gesprochen. Ja? Also Leute wollten bestimmte Speisen meiden, obwohl sie es eigentlich hätten essen dürfen. Und ich habe gedacht, man könnte den Satz auch so sagen, verurteilen niemand, weil sein Glaube noch schwach ist und er sich impfen lassen möchte. Man könnte aber auch genauso sagen, verurteilen niemand, weil sein Glaube noch schwach ist und er sich nicht impfen lassen möchte. Oder? Gibt beides. Und es ist auch völlig wurscht, weil am Ende steht bei beiden, verurteile nicht. Und ich finde, die Message kommt rüber in den paar Versen. Verurteile nicht, weil, und das ist die Entscheidung, weil Gott beide angenommen hat. Wie befreien wir uns aus dem Verurteilen? Und ich habe vorher eine Phase gehabt, wo ich so ganz viele Fragen gestellt habe. Warum impft er sich? Warum impft er sich nicht? Warum trägt er die Maske unter der Nase? Warum trägt er gar keine Maske? Warum werden wir hier einfach reingelassen, ohne Masken zu kontrollieren? Warum muss ich mich testen lassen, wenn ich da hingehe? Pruddel, pruddel. Und immer sind so Fragen, die uns bewegen, die uns Empörung in uns aufsteigen lassen, wenn wir uns über jemanden aufregen wollen. Wenn jemand sich quasi anders verhält, als ich das denke, wie es richtig wäre. Und dann ist der Moment zu entscheiden, was mache ich mit den Fragen jetzt? Sind es Fragen, die mich in die Empörung weiter tiefer reinführen dürfen? Oder sind es Fragen, die mich vielleicht zu dem anderen hinbringen sollten? Und vielleicht wäre es einfach auch cool, jemanden zu fragen, hey, darf ich mal fragen, du trägst keine Maske, hast du so, wieso ist das so? Oder, hey, ich habe gehört, du hast dich impfen lassen, was hat denn dich dazu bewogen? Was war denn dein Grund dafür? Oder ich gehe mal zu jemandem hin, der sich halt nicht impfen lassen will und sag hier, was sind deine Gründe? Wie möchtest du das sehen? Und ich gehe hin aus einem ernsthaften Interesse. Ich gehe hin, weil es mich wirklich interessiert, nicht weil ich den anderen verändern möchte. Man kann ja auch Fragen stellen, um sozusagen den anderen dann so richtig aushebeln zu können. Ist aber nicht liebevoll. Ich kann ja auch Fragen stellen, um jemanden auf einen besonderen Punkt hinzulotsen, weil ich halt möchte, dass er irgendwas kapiert. Habe ich auch schon gemacht. Bin ich hinter mir. Habe ich hinter mir. Möchte ich hinter mir lassen. Ja? Überprüf deine eigene Motivation. Weswegen stelle ich denn die Fragen? Und wenn mein Ziel ist, dass wir uns verstehen, dass wir uns zuhören und dass wir uns verlinken, dann ist das immer besser, als wenn ich irgendwie das Ziel habe, jemanden anders dazu umzustimmen, weil er wird mir dann nicht ehrlich antworten können. Versteht ihr, wie ich meine? Also erster Punkt, um aus dem Chaos auszubrechen, die Fragen, die du hast, stell sie doch einfach. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die sich irgendwie komisch verhalten und die dann gefragt werden, warum das so ist, warum die das so machen, dass die da total positiv drauf reagieren. Und manchmal ist es auch ganz echt überraschend und durch dich holt es komplett aus deinem Vorurteil raus. Wenn jetzt die Leute, die vor mir im Europapark sich aufgeregt haben darüber, dass die Juna eine Maske trägt, mich gefragt hätten, dann wäre das innerhalb von 2 Minuten erledigt gewesen, das Thema. Und vielleicht hätten wir uns auch total nett unterhalten. Vielleicht wäre das auch total das ansprechende Gespräch geworden. Aber so habe ich mich verurteilt gefühlt und die haben wahrscheinlich die Verurteilung in ihrem Herzen getragen. Ja, also Fragen stellen. Dann gehört natürlich dazu, wenn ich die Frage stelle, dass ich auch zuhöre, das habe ich vorher schon geklärt, und dass ich versuche zu verstehen. Fragen, hören, verstehen. Und dann kommt noch Lieben dazu. Und dann haben wir FHV plus L, das sind meine Corona-Regeln. Also Fragen, hören, verstehen und lieben. Ja, FHV plus L. FHV plus L. Schwieriger als AH, gell? Ah. Ich habe echt getüftelt, bis ich es so habe. Okay, ja, also deswegen denke ich, dass wir Nächstenliebe auch anders begreifen müssen. Nächstenliebe ist sowieso, finde ich, total unmöglich. Ja? Also es ist super schwer, deinen Nächsten immer zu lieben. Aus den Gründen, die wir eben schon alle aufgezählt haben. Und wenn ich jetzt aber Nächstenliebe als Nächsten kenne, begreife, dann könnte es den Nächsten kennenzulernen und auf ihn zuzugehen mit Fragen zu stellen, schon ein erster Akt von Nächstenliebe sein, der mir selber hilft, mich da in dem Punkt ein bisschen zu wandeln und zu drehen. Auch gerade bei Menschen, über denen ich vielleicht Vorurteile habe. Es gibt ja so klassische Gruppen, die mir ausgrenzen oder wo wir denken, dass wir sie ausgrenzen müssten. Und auf diese zuzugehen und Fragen zu stellen, ist auch was einen extrem weiterbringen kann. Ganz, ganz spannende Frage an dem Thema ist dann, wie geht denn dann Korrektur? Also wie kann ich denn dann, wenn der andere falsch liegt, sagen, dass er falsch liegt? Also wenn ich den Splitter in deinem Auge sehe, wie kann ich dir denn dann helfen, den rauszukriegen? Es fühlt sich jetzt komisch an, darüber nachzudenken, finde ich, weil wir gerade gesagt haben, dass wir auf jemanden zugehen wollen und mit ihm reden und ihn kennenlernen und ihm Fragen stellen. Aber wie kann ich denn dann jemanden korrigieren von meiner Position aus? Und das ist so interessant, weil im Deutschen gibt es ja dieses Wort Standpunkt. Ja, und das ist ein ziemlich unbewegliches Wort. Ja, das ist ein Standpunkt. Und wenn ich einen Standpunkt habe und die Sarah hat einen anderen und wir wollen jetzt, und ich will ihr vielleicht sagen, dass das vielleicht nicht so gut ist, was sie da macht, und ich wähle den Weg des Fragenstellens, dann werde ich ja erstmal herausfinden, warum sie das denn macht, was denn da ihre Gründe dafür sind. Und dann würde ich vielleicht diese Gründe auch hinterfragen können. Und wenn wir einen Weg auf einmal gemeinsam gehen, dann gehen wir einen Weg, um eine Wahrheit zu finden und um einen guten Weg zu finden. Versteht ihr, was ich meine? Ja, also ich gehe nicht her und gehe davon aus, dass ich weiß, was für dich gut ist. Sondern ich gehe davon aus, meine Wahrnehmung ist, das, was du gerade machst, wird dir vielleicht schaden. Dann gehe ich zu dir hin und hinterfrage das. Und wenn wir verlinken, wenn sie überhaupt möchte, dass wir miteinander über das Thema reden, dann werden wir vielleicht einhaken und in die gleiche Richtung laufen. Und beide die Fragen stellen, die uns tiefer an das Problem ranführen und dann eine gemeinsame Lösung finden. Versteht ihr, was ich meine? Okay. Also die Problematik an einem Standpunkt ist, dass es den anderen immer herausfordert, seinen Punkt zu verlassen. Und mein Ansinnen ist, nicht den anderen von seinem Punkt unbedingt wegzukriegen, sondern den Punkt des anderen kennenzulernen. Mich mal auf seinen Stuhl zu setzen, rauszufinden, warum ist alles bei dir so, wie es bei dir ist, und dann zu überlegen, wie könnte man es vielleicht anders machen? Oder gibt es überhaupt einen Grund, es anders zu machen? Vielleicht ist ja auch mein Standpunkt komplett falsch. Und das ist der nächste Punkt. Wissen und Nichtwissen. In der Corona-Krise ein super Ding, wie viele Menschen auf einmal so krass viel Virologie studiert haben. Ja? Und so übel viel Wissen und vielleicht sogar viel, viel mehr Wissen als manche Berater von der Bundesregierung oder mehr Wissen als manche Fachleute aus medizinischen Kreisen. Ist euch das mal aufgefallen? Vielleicht ist es nur mir aufgefallen, weil ich so viel in sozialen Medien unterwegs bin oder solche Sachen lese. Aber manchmal wird mit einer Vehemenz ein Standpunkt vertreten, der den anderen so richtig fertig macht. Und ich frage mich, woher weißt du das so genau? Woher weißt du das? Wie kannst du das so genau wissen? Und wenn ich jemanden korrigieren will und auf seinem Standpunkt begegnen, ist vielleicht auch ein ganz guter Schritt, sich mal klar zu sein darüber, dass man eben nicht alles sicher weiß. Soweit ich euch alle kenne, habt ihr alle nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Sagt man so bei uns. Weiß nicht, ob das auch so sagt. Und am Ende ist es Jesus, der uns hilft, zu erkennen, wo der richtige Weg ist. Und das auch mal zuzugeben, hat eine richtige Kraft, auch zu sagen, ich weiß es nicht. Und ob es jetzt richtig ist, sich zu impfen oder nicht, ich weiß es nicht. Und ob es jetzt richtig war, dass wir jetzt 7 Monate geschlossen waren als Tanzschule und davon Schaden genommen haben von der ganzen Pandemie oder nicht, ich weiß es nicht. Sind wir dann am Ende alle einig miteinander? Ja, total happy und froh, ja, weil wir alle durch dieses tolle Fragenstil und wir lieben uns alle und es hört sich alles so toll an, ja. Wir liebe deinen Nächsten wie dich selbst, geh auf ihn zu, stell ihm Fragen, sei mit ihm beieinander und findet einen tollen Weg gemeinsam. Es hört sich dann so an, als ob wir dann hinterher alle einig wären. Und ich glaube, ihr wisst selber schon, nein, wird nicht so sein, ja. Und die Frage ist, muss es denn überhaupt sein? Und ich glaube nicht. Ja, ich glaube, wenn wir nämlich einander so lieben, wie Jesus das eigentlich wollte, dann können wir uns auch gegenüberstehen und eine Diskussion führen und auch unterschiedlicher Ansicht sein. Und wir können auch hinterher auseinanderlaufen und wir sind trotzdem noch unterschiedlicher Ansicht, aber wir lieben uns halt trotzdem. Das ist spannenderweise übrigens auch das, was passiert ist, als der Freund mir das Video geschickt hat. Wir haben eine Weile drüber diskutiert und wir haben uns dann hinterher einfach nur beide auch gesagt, und ich liebe dich trotzdem als Bruder. Richtig. Und wir wissen beide nicht, was jetzt der richtige Weg war, ob es jetzt gut war oder falsch war. Aber wir haben, statt dass ich mit meinem Gehirn versucht, dich niederzudrücken oder erst bei mir versucht, haben wir miteinander gedacht, sind in die Tiefe gegangen, haben versucht, eine Lösung zu finden und dann haben zwei Gehirne über das gleiche Problem nachgedacht, anstatt dass zwei Gehirne sich über ein vermeintliches Wissen den Kopf zerbrechen und sich dann die Köpfe einhauen. Und so gesehen ist das für mich halt dann gar nicht mehr so wichtig, ob wir alle die gleiche Theologie haben. Oder ob wir alle die gleichen Antworten finden auf die schwierigen Fragen. ist viel wichtiger, dass wir uns verbinden und dass wir gemeinsam den richtigen Weg finden und dass wir gemeinsam einen Weg finden, der für uns alle gut ist. Und das Gleiche ist ja auch mit der Predigt passiert. Ja, also es kam ein Anruf, wir haben telefoniert, ich habe da ein bisschen was draus gebastelt, ich habe mit dem Peter geredet, wir waren hier, auf einmal im Lobpreis fängt es an, noch einen tollen neuen Aspekt zu kriegen. Also wie sollen wir das denn jetzt machen? Wir sind in einer Pandemie oder vielleicht auch nicht. Ja, manche sagen ja auch, wir sind es nicht. Wir haben einen lebensgefährlichen Virus, der für manche gefährlich ist oder auch nicht. Das wissen wir nicht genau. Ja, was wir haben, sind ein paar Corona-Regeln, die wir befolgen müssen, weil halt die Regierung das sagt. Und was wir haben, ist Gemeinschaft. Wie wollen wir jetzt miteinander leben? Wollen wir rechthaberisch sein? Wollen wir parteiisch sein und uns auf eine Position verhärten und diese mit Vehemenz vertreten, bis wir uns spalten? Oder wollen wir auf eine einheitliche Meinung pochen und diese durchsetzen? Und wenn du die nicht glaubst, dann bist du halt einfach kein Teil mehr von der Gruppe. Das sind gute Vorschläge, oder? Ja. Also das Witzige ist, dass ich halt wirklich für alle drei auch Beispiele habe. Und das Schlimmste ist, dass ich für den dritten Punkt ein junges Mädel als Beispiel anführen kann, die bei den Zeugen Jehovas gelandet ist. Und bei den Zeugen Jehovas gibt es halt eine einheitliche Meinung und entweder du verstehst die oder du hast halt einfach noch nicht kapiert. Und das klingt so offen, weil hey, du kannst natürlich eine andere Meinung haben, aber hier, guck mal, das ist die Wahrheit. Ja, und dann diskutiere ich mit dir so lang, bis du das verstehst. Und es klingt so nett, aber da ist ein Haken dran. Weil der Haken ist, Gott hat dich schon angenommen und verurteilt dich nicht und das ist überhaupt nicht notwendig, dass du meine Meinung annimmst. Stattdessen habe ich hier es nochmal von Peter aufgeschrieben. Und hey, das ist super simpel, ja? Fragen, zuhören, verstehen und dann noch lieben. Und ich habe echt gedacht, wo ich die Predigt vorbereitet habe, Gregor, das ist doch einfach zu simpel. Das ist doch zu simpel. Aber ich glaube, an der Umsetzung, wenn wir die Umsetzung angehen, dann glaube ich, dass wir einen gehörigen Schritt in Richtung Nächstenliebe gehen, der halt echt mal wichtig wäre. Und ich meine auch vor allen Dingen mich. Ja? Ich weiß nicht, wie es euch damit geht mit dem Thema, ob ihr das zu Hause bewegt oder ob ihr jetzt denkt, der hat die ganze Zeit eigentlich nur an mir vorbeigeredet oder ob ihr selber das Gefühl habt, okay, eigentlich ist Urteilen auch ein Thema für mich. Dann könnt ihr das mit heimnehmen und Fragen hören, verstehen und lieben anwenden, wenn ihr merkt, das nächste Mal, ich fange an, jemanden zu verurteilen, der vor mir steht. Oder auch wenn ich das Gefühl habe, jemand verurteilt mich, dann könnte ich ja auch auf die andere Seite gehen und sagen, hey, ist es eigentlich okay für dich, dass ich so und so und so mache in einer Beziehung? Ja? Und ganz, ganz wichtig, ich habe mir schwer getan beim Schreiben der Predigt, weil ich angefangen habe, verurteilen zu denken über Menschen, die verurteilen. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Und das ist aber auch ganz normal. Und das ist einfach ein Teil von uns. Und die Gründe, die ihr vorher genannt habt, die sind halt legitim. Aber wir sind auf dem Weg, wie Jesus zu werden. Und er sagt, wir sollen nicht verurteilen. Und er sagt, wir sollen unseren Nächsten lieben. Also müssen wir einen Weg finden dahin. Und für mich ist der Weg der Nächstenliebe gleich Nächsten kenne. Also geh auf jemanden zu, stell die Fragen, die du fragen willst. Hör zu, versteh es. Und dann findet ihr einen Weg, weiterzulaufen. Okay? Mein Traumbild wäre, dass wir das schaffen, woran die Welt gerade kolossal scheitert. Nämlich, dass wir nicht auf Standpunkten beharren und uns nicht bewegen lassen, den anderen mundtot machen, weil er halt eine andere Meinung hat als wir, sondern dass wir zuhören, aufeinander zugehen, Dialoge führen, uns kennenlernen, einen Schulterschluss fassen, in Beziehung bleiben, Beziehungen auch weiterleben, auch wenn das Thema vielleicht eigentlich geklärt wäre. Und das gilt nicht mal nur für innerhalb dieses Zirkels, sondern das gilt für mich auch für jeden Arbeitskollegen, den ihr habt. Und alle Menschen, denen ihr begegnet, bin ich bereit, in Beziehung zu treten, auch wenn ich unterschiedliche Meinungen habe, unterschiedliche Ansichten habe, bin ich bereit, mich auch mal einzulassen auf das, was der andere für eine Meinung hat. Und was vorher gesagt wurde, Abgrenzung, genau. Ich grenze mich ab durch ein Urteil, auch manchmal deswegen, weil ich mir halt selber bei mir gar nicht so sicher bin, was mein Standpunkt denn eigentlich ist. Und dann hat man Angst, dass man überwältigt wird in einem Gespräch oder dass man überstimmt wird oder dass man dann sich selber wieder verliert. Und deswegen ist es doch so wichtig, dass wir mit Jesus unterwegs sind. Und in ihm finden wir die Sicherheit, die wir brauchen, um jedem Menschen zu begegnen und ihn nicht zu verurteilen und ihm in Beziehung zu begegnen. Okay? Puh, ich würde es gerne in einem Gebet zusammenfassen und ich würde mich freuen, wenn ihr innerlich mitbetet und wenn wir was mitnehmen können. Vater, ich danke dir, dass du uns so unbeschreiblich liebst und dass du uns genau so liebst, wie wir sind und uns nicht verurteilst. Ich danke dir, Herr, dass du Annahme für uns hast, dass du von Herzen mit uns zusammen sein willst. Und wie vorher jemand gesagt hat, wenn du dich am wenigsten würdig fühlst, wenn ich mich am wenigsten würdig fühle, bist du bei mir. Wenn ich mich am weitesten weg von dir fühle, bist du ganz nah. Ich danke dir, Vater, dass du so anders mit uns umgehst, wie wir mit uns untereinander umgehen können. Und ich danke dir, Herr, dass du deinen Heiligen Geist ausgegossen hast in unsere Herzen, dass wir deine Liebe spüren können. Und dass wir voll werden können von deiner Liebe und sie auch austeilen können an unsere Nächsten. Herr, und ich bete, dass wir Mauern einreißen, wo Vorurteile und wo Nichtwissen über den anderen uns dazu geführt hat, Mauern zu errichten. Herr, und ich bete, dass wir diese Mauern einreißen und dass wir in einem völligen Vertrauen zu dir auf Menschen zugehen können, die wir bisher verurteilt haben. Herr, und ich bitte dich um Vergebung, wo ich geurteilt habe über andere Menschen, wo ich, ohne zu wissen, was wirklich Sache ist, mir ein schlechtes Bild gebildet habe in mir. Ich bitte dich um Vergebung, Herr, dafür. Und ich bete, dass du uns jetzt Kraft schenkst und dass du uns mit dieser Liebe so richtig voll machst, dass wir auf die Menschen zugehen wollen. Danke für deinen Segen, danke für dein Reden heute Morgen und danke, dass du immer und überall bei uns bist. Amen.